Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Wir haben heute die Lydia Richter aus unserer Bedarfsgegenständeabteilung zu Gast.
Ja, und es soll heute um Greenwashing gehen, im Großen und Ganzen. Ich habe keine Ahnung noch, was damit gemeint ist.
Ich habe ja schon gesagt, ich habe keine.
Ach so, stimmt. Ja, dann fragen wir doch besser die Lydia, weil die kennt sich echt besser damit aus.
Danke ihr zwei, dass ich wieder hier sein darf. Genau, ich habe ein echt spannendes Thema mitgebracht, was uns in der Bedarfsgegenstände-Abteilung jetzt tatsächlich über, 14 Jahre begleitet und tatsächlich zu einem heißen Eisen geworden ist, muss man ehrlicherweise sagen. Nämlich diese Produkte, die Werbeversprechen haben, umweltbezogene Werbeaussagen haben zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter, wo wir im Moment die ganzen Sachen auf den Prüfstand stellen. Also überprüfen, stimmen denn diese Aussagen tatsächlich? Und wenn die eben nicht stimmen, dann würde man das als Greenwashing bezeichnen. Also ich stelle mich grüner, nachhaltiger und so weiter hin, als ich am Ende bin.
Das heißt, du hast uns wieder Sachen mitgebracht. Es geht jetzt wieder um natürliche, ich will es jetzt mal sagen, Zutaten für Kunststoff. Weil wir haben hier dabei Reishülsen, hast du uns mitgebracht, Kaffeesatz, Weizenstroh, Zellulose, Bambusspäne, Holzspäne, jede Menge grünes Zeug.
Ja, genau. Ja,
okay.
Richtig, genau. Ich würde euch gern die Bambusgeschichte erzählen.
Okay, Bambus.
Habt ihr schon mal von einem Bambusbecher gehört?
Ja, tatsächlich. Das war vor einiger Zeit ziemlich überall erhältlich. Kaffeebecher, andere Schüsseln.
Genau.
Und.
Und könnt ihr euch auch noch dran erinnern, wie die so beworben wurden, die Bambusbecher? Habt ihr da vielleicht irgendwie...
Genau weiß ich die Aussagen nicht mehr, aber es hat immer darauf abgezielt, dass es ja biologisch ist, keinerlei sonstiger Kunststoff darin enthalten sein soll und deswegen ist natürlich besonders gut und nachhaltig sein soll.
Richtig, genau. Ich habe hier mal eine Auslobung mitgebracht. Da stand zum Beispiel drauf, das Material ist Bambusfasern und Maisstärke. Und dann außenrum dieses, was man jetzt hier sieht, was hier aus Silikon ist, das ist dann halt aus Wollfilz gewesen. Und die Besonderheit ist, es ist biologisch abbaubar, wiederverwendbar, BPA-frei, Spülmaschinen geeignet, geruchs- und geschmacksneutral. Und so weiter.
Ja, ist doch voll cool. Dann frage ich mich theoretisch, warum gibt es es jetzt nicht mehr? Offensichtlich konnte das Produkt nicht ganz die Aussagen halten. Ja.
Richtig, genau. Und zwar habe ich euch hier mal zur Anschauung ein echtes Bambusbrett mitgebracht. Ihr seht schon, wenn ihr euch die Oberfläche anguckt, ihr seht diese kleinen Stücklein. Das ist im Grunde das natürliche Bambus. Und wenn man sich so einen Bambus anguckt, das ist ja so eine hohle Röhre. Das heißt, die Holzstückchen außen herum wurden dann hier eben gepresst und wieder in kleinen Stücken zusammengeklebt. Sonst würde ich aus so einem Bambus gar kein Brett in so einer Form eigentlich herstellen können. Weil ich habe ja nicht einen Massivholzstamm, sondern ich habe ja nur so kleine Stücken letztlich aus dem Rohr.
Ich muss aber sagen, theoretisch, das sieht gar nicht so natürlich aus, finde ich. Ich finde, es könnte auch so draufgedrückt sein auf... Kunststoff.
Naja. Ja, aber es ist in dem Fall, also man sieht ja sozusagen diese typische Holzstruktur von Bambus, wobei ich tatsächlich jetzt einen Sprachgebrauch wähle, der gar nicht wissenschaftlich korrekt ist, denn Bambus ist offiziell botanisch ein Gras und kein Holz. Das ist auch nochmal eine Spitzfindigkeit, die wir nachher, wenn es um die rechtliche Beurteilung geht, auch nochmal anwenden können. Und aber wenn man sich jetzt vorstellt, eine Bambusschüssel, die eben auch so hergestellt ist, ne, das seht ihr hier, ihr seht eben diese Holzstreifen mehr oder weniger hier, diese faserige Struktur, die man jetzt hier auch im Brett hat, im Grunde zu einer Schüssel zusammengeklebt. Und 2012 hat ein Lebensmittelkontrolleur einfach mal in einem Laden gestanden und hat sich eben quasi so eine wie wir es jetzt gerade gesehen hatten, eine Schüssel aus Bambusfasern und Maisstärke in der Hand gehabt und hat halt sich so gedacht, so das ist aber interessant, die schicke ich mal als Interessensprobe ans CVOA. Ich würde gern wissen, wie funktioniert das denn so? Das sieht ja aus wie Kunststoff irgendwie.
Kann das überhaupt funktionieren?
Kann das überhaupt funktionieren, genau. Ja. Und diese Probe ist dann zu uns ins Labor gekommen und dann hat natürlich unsere ehemalige Kollegin, die ist mittlerweile in Rente, mir hat natürlich gesagt, so, ja okay, was, also das fühlt sich wie Kunststoff an, ne? Wenn man sich hier so ein Becher, hört sich so an.
Der Haptik her.
Es ist ein festes Material, ja. Was ist das denn eigentlich? Und dann hat man eben eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, jaha, also ich habe zwar hier, wenn man sich das im Mikroskop anguckt, so ein paar kleine Fasern, die man so ein bisschen sehen kann auf der Oberfläche, aber das Material selber ist laut FTIR halt Melaminformaldehydharz. Und jetzt ist Melaminformaldehydharz keine Seltenheit oder kein Kunststoff, der jetzt irgendwie selten produziert wird, sondern ihr kennt zum Beispiel hier solche Schüsseln. Das sind so klassische Melaminformaldehydharz-Schüsseln, was man so aus dem Campingbereich oder für Kinder, ne, das kann ich runterschmeißen, das geht nicht kaputt. Und ihr seht schon, das glänzt so schön, das Material. Und hier ist im Grunde einfach nur, also quasi
Der Kunststoff
und vielleicht noch ein bisschen Zellulose als Füllstoff drin. Also das so ein bisschen gefärbt, aber es sind halt eben nicht solche Späne letztlich hier vom Bambus noch mit enthalten. Ne? Also was hat man gemacht? Man hat eben den Melaminformaldehyd-Kunststoffharz genommen und hat dann als Füllstoff eben Bambusspäne oder Maisstärke noch mit da reingemischt, hat aber eben vergessen zu erwähnen, dass das Ganze eben mit Melaminformaldehydharz zusammengehalten wird. Weil ihr seht ja hier auch in den Gläsern, ne, ich habe ein Pulver und jetzt, wenn ich die Zellulose habe, wenn ich das jetzt einfach nur in meiner Hand zusammenpressen würde und würde die Hand wieder auseinandernehmen,
hält das nicht
zusammen.
Es gibt auch keine Möglichkeit, sehe ich das richtig, um aus diesen natürlichen Rohstoffen, Weizenstroh, Bambusspäne, wirklich einen Kunststoff herzustellen. Ist das möglich überhaupt? Oder brauche ich eigentlich tatsächlich dann, wie du schon sagtest, immer eigentlich einen richtigen Kunststoff dazu, um das Ganze irgendwie aneinander halten zu können?
Genau, also wenn du solche Rohstoffe hast wie hier, dann brauchst du immer irgendwie einen Haftvermittler, einen Harz oder irgendwas, was das zusammenhält. Ne? Auch letztlich hier dieses Brett an diesen kleinen Stellen sind auch Leimungsstellen, da ist auch ein Kleber halt hinterlegt, damit eben diese einzelnen kleinen Stücken zusammenhalten. Aber was hier eben die Bedeutung hat, ist der formgebende Bestandteil. Also im Bedarfsgegenständerecht sagt man halt, es ist etwas ein Kunststoffgegenstand, wenn der formgebende Bestandteil aus Kunststoff besteht. Da ich eben Mais und Stärke nicht zusammenpressen kann und es hält von alleine und dieses Melaminformaldehydharz dann letztlich mein formgebender Bestandteil ist, ist das Ganze eben ein Kunststoffgegenstand und kein natürlicher Gegenstand.
Also im Gegensatz zur Werbeaussage habe ich immer noch einen ganz normalen Kunststoff und habe vielleicht einen gewissen Anteil dazu noch mit Bambusspänen aufgefüllt.
Genau, richtig.
Okay. Das wahrscheinlich nicht das, was der Verbraucher erwartet, wenn er sich sowas
besorgt. Und das Tragische eigentlich an diesen Produkten ist dann tatsächlich noch, diese normalen Melaminformaldehydharz-Schüsseln waren ja schon, ich sag's mal, immer auf dem Markt und es gibt Grenzwerte eben für die Migration von Melamin und von Formaldehyd, weil das sind die zwei Bausteine, mit denen das Harz hergestellt wird.
Migration heißt, dass es
aus der Schüssel auf das Lebensmittel übergeht.
Mhm. Beispielsweise den Kaffee dann im Kaffeebecher.
Genau. Und bei den Melaminformaldehydharz-Sachen, die sind, ne, ihr seht, die Oberfläche ist sehr glatt. Das heißt, wenn ich hier jetzt was Saures abfülle, dann, ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, prallt das an der Oberfläche mehr oder weniger ab, weil die Oberfläche sehr glatt ist und damit gar nicht so eine Angriffsfläche für die Säure ist, um da jetzt was herauszulösen. Das Dilemma, was man bei den sogenannten Bambusbechern hatte, ist, dass durch dieses Einbringen von den Bambusfasern ich die Oberfläche rauer mache. Also wenn ihr so einen Becher aufschraubt und hier mal so reinfasst, das ist schon auf jeden Fall ein bisschen eine gröbere.
Fühlt sich aber eigentlich ganz gut an, muss man sagen.
Genau.
Ja, aber man merkt schon, dass es nicht so glatt ist.
Ja, das schon. Ja.
Ein Porzellan oder
Nee, das auf jeden Fall nicht.
Und halt eben auch nicht so glatt wie das. Mhm. Und wenn ich jetzt da was Saures einfülle, haben wir dann über jahrelange Beobachtung, Forschung, wo wir dem nachgegangen sind, festgestellt, dass eben, wenn ich jetzt ein saures Lebensmittel habe, die Säure quasi, die Flüssigkeit in diesen Bambusfasern sozusagen wie aufgesogen wird, und während ich dann den Becher meinetwegen ausgeleert im Schrank stehen habe, ist es halt nicht ganz trocken. Das heißt, die Säure kann halt immer weiter wirken. Das heißt, ich habe hier nicht nur eine klassische Migration von, also einen Übergang von den Restmonomeren, die vielleicht noch im Becher enthalten sind, sondern wenn ich eben diese Säure habe, löst sich mit der Zeit immer wieder ein bisschen was von dem Melaminformaldehydharz auf, weil das ist nicht säureresistent. Und wir haben eben in unseren Untersuchungen, also wir sagen halt so, okay, was ist der Worst Case für die Anwendung von solchen Bechern? Ich nehme das für einen sauren Tee oder für ein saures Getränk, sowas wie heiße Zitrone zum Beispiel. Das heißt, wir haben Migrationsprüfungen 2 Stunden 70 Grad gemacht. Dann habe ich euch hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie dann so ein Becher nach so einer Migrationsprüfung aussah.
Oh, der ist nicht mehr so richtig intakt. Die Oberfläche ist brutal aufgeraut. Also das ist ja wirklich extrem.
Und hier ist auch ein langer Riss. Kommt das auch dadurch?
Ja, genau. Das ist sozusagen durch die Hitze und durch die Mehrfachanwendung dann eben gerissen.
Also man kann richtig sehen, dass der Tee dann, schätze ich mal, oder die heiße Zitrone, wenn man es überträgt auf ein Lebensmittel, wirklich den Becher aufgelöst hat.
Ja, ja, genau.
Und das sind, lösen sich hier ganz schön Partikel ab auch.
Ja, genau. Das, ne, das wären dann alles Sachen, also im Grunde Reste an Melamin und Formaldehyd, die dann freigesetzt werden, die ich dann eben
in meinem Getränk
enthalten habe. Genau. Und wir haben das, also die Hersteller, ne, das ist ja letztlich eine Konventionsprüfung, also diese 2 Stunden 70 Grad, da wurde es sich natürlich dann beschwert, ja, wir würden ja viel zu streng testen und das sei ja alles gar nicht realistisch. Wenn ich jetzt einen Kaffee einfülle, dann habe ich da ja nicht 2 Stunden bei 70 Grad.
Aber da möchte ich ja direkt sagen, denn natürlich ist das eine normale Anwendung. Wenn so ein Kaffeebecher to go, der wird sich morgens manchmal gefüllt und dann im Laufe des Tages leer getrunken. Also ich würde jetzt behaupten, das ist eine sehr realistische Anwendung.
Danke.
Dass du das bestätigst.
Und auch wir haben uns dann mal mit einer Forschungspraktikantin zusammengesetzt und haben gesagt, dann lasst uns das doch mal beweisen, dass das auch trotzdem eine realistische Anwendung ist. Und die hat dann heiße Zitronenpulver einfach mal in so einem Becher genommen, hat den immer wieder quasi aufgekocht, hat es abkühlen lassen, hat es ausgegossen, hat wieder die nächste heiße Zitrone gekocht. Und dann haben wir das Ganze mal mit Jod angefärbt. Und ihr seht hier, beim ersten Mal kochen sind nur so ganz wenige kleine blaue Punkte im Mikroskop zu sehen. Und diese blauen Punkte sind sozusagen freigelegte Stärke. Also wir haben mit Jod die Stärke, die auch als Füllstoff in diesem Becher enthalten war, angefärbt. Und ihr seht hier, nach 18 Mal heiße Zitrone kochen sind viel, viel mehr solche blauen Punkte auf der Oberfläche zu sehen. Das heißt, es wurde immer mehr von dem Formaldehydharz hydrolysiert, also kaputt gemacht durch die Säure, sodass immer mehr Stärkepartikel freigelegt wurden, die wir dann am Ende auch anfärben konnten. Also es passiert auch mit dem realen Lebensmittel.
Vielleicht kann man sich noch an den Schulunterricht erinnern, dass man mit Jod Stärke nachweisen kann vielleicht. Ja. Und
richtig.
Das ist ein super Anwendungsbeispiel, um eigentlich schnell klar zu machen, da ist jetzt wirklich viel offenliegende Bambusfaser dann in dem Fall.
Genau.
Okay.
Und besonders tragisch ist eben dann, dass, wenn man sich so im Internet zum Beispiel diese Bewerbungen angeguckt hat, ne, dass dann so Kundenrezensionen eben drunter waren, wie, weil es eben so nachhaltig ist, weil da kein Kunststoff enthalten ist, deswegen habe ich mich dafür entschieden, diesen Becher zu kaufen. Und das war eben für uns genau diese Irreführung, die wir dann hier beanstanden, weil eben letztlich durch die Werbeaussagen eben nicht klar war, dass es sich um einen Kunststoff handelt und die Verbraucher hier tatsächlich in die Irre geführt worden sind. Die haben mich extra diese Becher gekauft, weil sie gesagt haben, ich habe hier ein nachhaltiges Produkt aus natürlichen Materialien. Ich kann was Gutes tun für die Umwelt. Und letztlich so ein Becher hat auch durchaus 20 Euro gekostet, also auch ein relativ teuer verkauftes Produkt, wo man ja letztlich dann sehen konnte, okay, also es hält nicht diese Versprechen, was da auf der Verpackung vielleicht als Werbung drauf gedruckt war.
Das stimmt tatsächlich. Also gibt es diese Bambusbecher noch? Weil mir wäre es jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr aufgefallen, dass man sowas kaufen kann.
Richtig, genau. Und das ist tatsächlich ein Erfolg, den wir in den letzten 10 Jahren erreicht haben. Wir haben eben immer wieder Gutachten geschrieben, immer wieder Proben untersucht. Und das ganze Thema ist dann auch mal zur EU-Kommission quasi gekommen, also dass man dort darüber berichtet hat, was unsere Forschungsergebnisse waren. Und 2023 hat dann die EU eine sogenannte Bambus-Note erlassen, das heißt, diese Kunststoffverordnung wurde dahingehend geändert, dass der Füllstoff, also Holzfasern, was als Füllstoff dort zur Verwendung gelistet wurde, dass der rausgestrichen wurde. Und dass man eben auch gesagt hat, naja, Holz ist ja Holz und Bambus ist ein Gras. Also eigentlich hätte Bambus gar nicht verwendet werden dürfen, wenn man es kleinlich sieht, weil das ja botanisch gar nicht unter Holz und Holzfasern im Anhang gelistet hätte oder gar nicht dazugehört sozusagen. Das betrifft auch im Übrigen dann diese ganzen anderen Materialien. Also es wurden dann ja nicht nur Bambusfasern, sondern eben auch Reishülsen oder eben Weizenstroh. Das ist im Anhang gar nicht gelistet. Das heißt, die dürfen so gar nicht
auf den... Dürfen eigentlich gar nicht in Kunststoff gemacht werden, der für Lebensmittel...
Genau, richtig.
Mit Lebensmitteln in Kontakt kommen soll.
Richtig.
Also grundsätzlich für andere Art von Kunststoff könnte ich das schon hernehmen, aber nicht, wenn daraus ein Kaffeebecher gemacht werden soll zum Beispiel.
Genau, richtig. Und da ist es eben so, in dieser Bambus-Note wurde eben dann jetzt der Eintrag für Holz gestrichen. Bambus war nie erlaubt. Und es ist jetzt so, man kann Grunde, also die Übergangsfrist, die ist jetzt dieses Jahr abgelaufen, also im Februar 2025, jetzt gerade aktuell. Im Grunde darf man jetzt keine solche Kunststoffmaterialien mit Bambusfüllstoff mehr verkaufen. Es sei denn, ich habe bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit einen Antrag zur Verwendung von einer bestimmten Holzsorte in Verwendung mit einem Kunststoff eben als Dossier eingereicht. Also das heißt, die müssen quasi wieder, dass die es im Anhang listen dürfen, mit einer bestimmten Anwendungsbeschränkung müssen sie beantragen und diese Anträge müssen eben positiv beschieden werden, sodass du erst dann wieder so ein Produkt auf den Markt bringen kannst. Aber alles, was jetzt quasi noch an Altbeständen war, das durfte noch abverkauft werden. Aber im Grunde eben genau darf ich das nicht mehr auf den Markt bringen. Und wenn, muss ich eben auch den Kunststoffanteil kennzeichnen. Also dann einfach nur hinzuschreiben, ich habe eben Maisstärke und Bambusfasern, ist nach wie vor dann auch eine Irreführung und nicht erlaubt. Weil letztlich der Verbraucher muss ja in irgendeiner Weise ein Gefühl haben, was er da kauft.
Zu wie viel Prozent waren denn dann solche Bambusspäne überhaupt in diesem Kunststoff enthalten? War das dann wirklich der überwiegende Anteil, dass ich sagen kann, ich habe wirklich in der Theorie hauptsächlich Bambus, oder ist dann eher andersrum, dass ich sage, okay, eigentlich besteht das Ding zu 90% immer noch aus einem Kunststoff und ich habe nur einen kleinen Teil davon halt.
Ja, eben. Genau. Das ist ganz unterschiedlich gewesen. Also wir hatten Produkte, die hatten durchaus einen höheren Anteil an Bambusfasern. Das sind aber auch dann die Produkte, die hier so eher instabil waren, weil eben dann letztlich der Haftkleber so ein Stück weit gefehlt hat. Man kann so zwischen 30% und 70% Bambus und dann eben der Rest, je nachdem, Melamin, Formaldehyd, Harz ausgehen. So ganz genau wissen wir es nicht immer. Es wurde nicht immer gekennzeichnet und selber jetzt das Auflösen und gegeneinander wiegen haben wir jetzt nicht gemacht.
Ja, das Kaffee ist noch da, diese Kaffeetasse aus Kaffee. Gibt es das noch tatsächlich oder ist es in dem gleichen Zuge auch vom Markt verschwunden?
Naja, das Kaffeepulver selber ist eben auch nicht im Anhang der Verordnung 10/2011 gelistet. Das heißt, wenn man dieses Produkt vermarkten möchte, dann muss man auch den Kaffee für die Anwendung eben beantragen.
Das beantragen. Okay. Ja, ich meine, das eine, ja, nachhaltig spielt da rück, aber jetzt habe ich ja trotzdem einen Müll, den ich entsorgen muss dann letztendlich. Beim Entsorgen, Recycling, hat es da irgendwelche Vorteile dann gehabt?
Leider auch nicht. Ne? Weil, also ich habe hier zum Beispiel jetzt
mal... Das ist ja nicht mehr getrennt, oder?
Genau, richtig. Ich habe hier eine Schüssel, die ist eben kein Melamin-Formaldehyd hat, sondern ist klassisches Polyethylen, was jetzt eben hier mit Weizenstroh gefüllt ist und wo man dann eben... Ne, man hat so ein bisschen diese beige Farbe und diese Sprenkel, so hat auch diesen Eindruck von... Aber ich sag jetzt mal so, diese Schüssel unterscheidet sich von einer klassischen Polyethylen-Schüssel nicht wirklich, außer dass, wenn ich das Material jetzt wieder einschmelzen möchte, um daraus jetzt irgendwie im Recycling, was weiß ich, ein neues Material zu machen, habe ich unter Umständen Probleme mit diesen Füllstoffen. Also ich muss diese Füllstoffe vielleicht auch erstmal wieder abtrennen, bevor ich dann das Polyethylen wieder zu was anderem verarbeite, weil je mehr solche Füllstoffe drin sind, Ich bin jetzt kein Kunststofftechniker, der sich dann in den Anlagen da gut auskennt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dann unter Umständen ja auch Probleme mit Viskosität und keine Ahnung was habe und eben auch wieder mit Fremdstoffen. Also ich meine, aus so einem Lebensmittelmaterial wird im Recycling ja nicht zwingend wieder ein Lebensmittelmaterial, sondern ich kann dann einen Gartenstuhl oder was auch immer da draus machen. Vielleicht stört es dann in dem Falle auch gar nicht so, dass ich jetzt hier noch so eine Späne mit drin habe, aber so rein von dem, ne, man sagt ja immer, um was gut recyceln zu können, brauche ich eine Sortenreinheit und je mehr Fremdstoffe ich drin habe, umso schwieriger wird das und das ist halt letztlich auch hier der Fall.
Ja, ist genau da der Fall. Ich meine, das ist natürlich dann tragisch, wenn man echt was Nachhaltiges tun möchte, hat dann ein Produkt, das leider gar nicht komplett nachhaltig ist. Noch dazu entstehen eventuell noch Risiken, weil sich das Produkt auflöst und Monomere oder halt.
Ja, genau.
Gesundheitlich, die sind wahrscheinlich auch noch gesundheitlich bedenklich noch dazu.
Ja.
Ja. Und dann hat man in Summe eigentlich ein größeres Problem geschaffen, wie ohne es zu wollen eigentlich, ja, einen anderen Gedankengang.
Ja, und der Irrsinn daran ist ja vor allem auch, dass ja unter Umständen Verbraucherinnen und Verbraucher ihre alten Kunststoffschüsseln, die ja noch völlig in Ordnung sind, wo man ja eigentlich sagt, ne, die Nachhaltigkeit von so einer Schüssel kommt ja damit, dass ich sie über mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte, also meine Mama, die hat noch Schüsseln aus den 80er Jahren in Gebrauch und die gehen auch nicht kaputt und ne, also erst darüber wird das Produkt ja ein Stück weit nachhaltig, dass diese Schüsseln ausrangiert worden sind, obwohl sie eigentlich noch völlig in Ordnung sind und dann eben solche, ich sage jetzt mal, Pseudomaterialien gekauft worden sind, die dann nach wenigen Anwendungen vielleicht auch zersprungen sind und kaputt gegangen sind, weil sie eben gar nicht standgehalten haben. Also ja, das hat das Problem tatsächlich auch ein bisschen verschoben und verstärkt.
Die sehen auch von der Haptik her relativ spröde aus. Also ihr habt ja hier versucht, dann Stücke rauszunehmen aus den Sachen, um sie zu analysieren. Und dann sieht man ja, dass das krass gerissen und gebrochen ist, so dass man es eigentlich nicht wiederverwenden kann. Also das heißt, es fällt runter und dann ist es wahrscheinlich auch kaputt.
Genau, bei diesen Melamin-Formaldehyd-Harz-Gegenständen ist es so, dass die relativ spröde sind. Tatsächlich jetzt Polyethylen ist nicht so spröde. Aber was ja auch der Clou ist, das ist ja auch ein bisschen eine Irreführung, denn ihr seht das, also ne, das klassische Melamin ist so ein glänzender Kunststoff, wenn der ausgehärtet ist. Mhm. Melaminformaldehydharz. Wenn ich mir diese Schüssel angucke, dann seht ihr, innen ist die auch so glänzend. Ja. Also es ist das klassische Melaminformaldehydharz mit ein bisschen Bambusfüllstoff. Und aber auf der Außenseite ist es so matt gemacht. Dann denkt man sich so, okay, warum ist das jetzt da außen so matt? Und hier bei dem Becher seht ihr das schön, dass da hat sich das schon ein bisschen abgeruppelt. Es wurde unter Umständen auch einfach eine matte Überzugsschicht hier draufgezogen. Also hier habe ich quasi klassisch das Melamin-Formaldehydharz, was so schön glänzt. Und um dann diesen matten Eindruck überhaupt noch zu machen, habe ich eben aus einem anderen Kunststoff eine dünne Überzugsschicht. Die hat dann meistens so anorganische Mineralstoffe drin, damit das dann das Licht so ein bisschen bricht und man diesen Matteffekt bekommt, eben hier reingezogen, sodass ich eben wieder auch das natürlicher wirken lasse, indem ich es matt mache, aber eigentlich ja auch.
Das Matte hat schon den Effekt, dass es aus mehr nach Bio aussieht, finde ich.
Ja, schon auf jeden Fall, aber ist da dann auch irgendwas Bambusmäßiges drin?
Oder genau, das ist genau das gleiche Produkt, also Melamin-Formaldehydharz mit Bambusspänen und vielleicht noch ein bisschen Stärke.
Ja, okay. Jetzt haben wir, Lydia, da schon drüber gesprochen, über die Sachen, die es da gibt. Das sind Mischungen aus natürlichen Inhaltsstoffen, aber halt eben auch eine Kunststoff. Wenn ich das recyceln möchte, dann geht es nicht, weil es miteinander verbunden ist. Ich denke mir aber, wir hatten es auch schon mal davon, dass Kunststoffe ganz häufig mit anderen Kunststoffen zusammengebracht werden. Oder wenn man sich diese Verbund, die Milchtüte anschaut, da ist ja, glaube ich, noch Aluminium damit dabei, wenn es stimmt, und Karton und solche Sachen. Wie kann ich denn solche Sachen überhaupt wieder recyceln? Geht es überhaupt? Mhm.
Ja, genau. Also für die Verbundkartons gibt es zum Beispiel Spezialfabriken, die sich darauf spezialisiert haben, nur das wieder auseinanderzulegen. Ist aber natürlich relativ teuer, weil letztlich ich muss diesen Mehrschichtverbund wieder auseinandernehmen. Hat halt den Vorteil, also ist ja relativ viel Karton mit enthalten, also diese Fasern halt zurückzugewinnen, das lohnt sich dann schon. Und auch die Aluminiumfolie, das ist ja eine richtige Folie, nicht nur eine Bedampfung, wieder zurückzugewinnen, ist natürlich sinnvoll. der Kunststoff, der dort aber verarbeitet wird, der wird zum Beispiel jetzt nicht für den Lebensmittelkontakt wieder recycelt. Also wir haben seit 2022 eine Recyclingverordnung, wo so ein bisschen beschrieben ist, welche technologischen Verfahren sind denn zugelassen, um zum Beispiel für den Lebensmittelkontakt überhaupt wieder Kunststoff für den Gebrauch halt zu recyceln. Und da haben wir zugelassene Verfahren für PET. Das kennen wir. Also wir haben ja auch dieses Pfandsystem in Deutschland. Das heißt, dort haben wir mehr oder weniger einen geschlossenen Kreislauf. Also die Pfandflaschen aus PET werden benutzt im Lebensmittelkontakt, werden dann wieder über das Pfandsystem halt gesammelt. Das heißt, ich habe relative sortenreine Sammlung an PET und kann dann in einem Verfahren, das wurde dann eben geprüft, das muss zugelassen werden, wurde geprüft und über dieses Verfahren kann ich dann wieder Recycling-PET herstellen. Das heißt, wir finden derzeit ja schon relativ viel Recycling-PET auf dem Markt. Das sind so diese Flaschen, die halt so ein bisschen gräulich mittlerweile aussehen. Das klassische Virgin-PET, also das neu hergestellte PET ist hell.
Weil das einfach so oft recycelt wurde und mit der Zeit wird es halt doch irgendwie ein bisschen verändert die Eigenschaften, oder?
Nein, weil einfach, du kannst dir vorstellen, wenn du dir mal das Sortiment an verschiedenen Flaschen anguckst, es gibt grüne Flaschen, es gibt blaue Flaschen, es gibt weiße Flaschen und kannst dir ja vorstellen, wenn du da halt eine blaue Flasche in eine weiße Mischung reingibst, dann wird es halt so ein bisschen hellblau und je mehr Farben man in die, ich sag jetzt mal, Mischpalette gibt, umso, auf Sächsisch würde man sagen, dreckschgrüner wird's. Also umso dreckiger wird die Farbe. Okay. Und letztlich ist das, was man dann halt vielleicht auch nicht so ganz rausreinigen kann, diese Farbstoffpigmente.
Aber nicht nur, also von den PET-Flaschen kennt es ja wahrscheinlich mittlerweile jeder, aber ich sehe es mittlerweile auch ganz oft, dass auf Verpackungsmaterialien, beispielsweise Käse, Wurst, auch dort aufgedrückt ist 100% recycelter Kunststoff. Das ist ja aber in der Regel kein PET, sondern ein anderer Kunststoff. Ist es dann tatsächlich zu 100% recycelter Kunststoff oder wie ist das da einzuordnen?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, was du für ein Produkt hast. Also tatsächlich, wenn da 100% recycelter Kunststoff draufsteht, dann sind das meistens PET-Trays, also so Käse-Trays und so weiter. Weil für andere Kunststoffe gibt es noch gar keine zugelassenen Recyclingverfahren. Also es, ne, wenn wir jetzt uns angucken, PE oder PP hat halt so ein bisschen den...
Also Polyethylen oder Polypropylen, gell?
Danke. Ist das richtig, ja? Na, danke schön. Hat halt den Nachteil, dass es so ein bisschen wie so ein Schwamm wirkt. Also wir haben das bei der Mineralölanalytik gesehen, dass halt so Mineralöl sich erstmal gut in dem Kunststoff anreichert und dort habe ich eben die Schwierigkeit, diese Stoffe dann alle wieder abzureichern im Recycling. Das heißt, da gibt es eben noch keine zugelassenen Recyclingverfahren, die das eben zeigen, dass das 100% funktioniert. Also zumindest nicht, wenn ich eben PE aus unterschiedlichen Quellen benutze. Weil ich weiß ja nicht, wo das dann herkommt. Ne? Wenn ich jetzt so ein PE aus dem Meer nehme, was da irgendwo rumschwimmt, ich habe das wieder eingesammelt und würde daraus jetzt zum Beispiel ein Lebensmittelkontaktmaterial machen, dann kann es sein, ich finde da irgendwelche Schadstoffe. Weil es gibt Studien, dass eben zum Beispiel da Schadstoffe aus dem Meer eben zum Beispiel in diesen PE-Partikeln sich anreichern. Und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Also wenn ich da drauf schreibe, ich habe einen Kunststoff, der 100% recycelt ist, die Hersteller können mit so einer Art neuartigen Technologie selber sozusagen schon andere Kunststoffe auch recyceln, aber das müssen sie dann wie in so einem Batch-Verfahren machen. Das heißt, du musst jedes Mal, also du recycelst eine Charge und dann muss eben eine aufwendige Analytik dahinter stehen, um sicherzustellen, dass das wieder neu recycelte Material in Ordnung ist. Also da gibt es kein allgemeines Programm oder kein Recyclingverfahren, was bisher zugelassen ist. Und man kann halt das im Grunde schon machen, aber ich muss dann als Hersteller selber dafür Verantwortung tragen, dass eben das Material sauber ist. Und das macht es gerade schwierig, weil das ist natürlich teuer, sowas durchzuführen.
Aber grundsätzlich kontagiert ja das die Vorstellung, ich kann alles recyceln und wiederverwenden für diese Anwendung. Das ist ja dann einfach überhaupt alles andere als einfach. Und
ja,
allein schon, wenn ich dann jetzt hergehe und überlege, ich mache alles in den gelben Sack. Darf ich überhaupt alles in den gelben Sack machen? Da hatten wir es nämlich auch schon mal davon. Was darf ich denn eigentlich alles in den gelben Sack machen? Was darf ich da nicht reinmachen?
Ja.
Da kommt ja auch alles zusammen. Und wie wird es dann wieder getrennt? Also ich stelle mir das gerade wirklich extrem schwierig vor. Und
ja, Also sagen wir mal so, das ist genau das Thema. Wenn ich so eine Verbundfolie habe, dann ist es natürlich super schwer, die wieder zu recyceln, weil du musst dir vorstellen, du hast Kunststoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften, die in unterschiedlichen Sachen zum Beispiel löslich sind. Das heißt, ich habe vielleicht Polyethylen, das kann ich mit Toluol ablösen, brauche aber fürs PET ein anderes Lösungsmittel. Das heißt, ich müsste mit Lösungsmitteln dann da herumprobieren, dass ich die irgendwie wieder auseinandergelöst bekomme. Das ist natürlich ein großer Aufwand.
Und ich möchte mal behaupten, das ist ja bestimmt auch nicht besonders nachhaltig, wenn ich.
Ja, genau.
Wenn ich, also, das sind ja wirklich chemische Prozesse, ja, genau. Die kosten ja auch Energie. Muss man ja einfach mal gegenrechnen.
Und ja, du musst das ganze Zeug ja auch wieder da rauskriegen.
Also. Ja, genau. Und gerade im gelben Sack ist es ja so, dass man, es ist ne, gerade bei so einer Fleischschale oder so, du hast ja vielleicht diese Schale selber ist aus 100% PET oder was auch immer. Wenn ich dann aber obendrauf zum Beispiel diese Folie, die dann, ne, die hat vielleicht noch mehr Schichten, weil sie ist ja bedruckt und so weiter. Wenn ich die aber da dran habe, dann wird es schon wieder schwierig im Sortierprozess, das sortenrein zu trennen, weil das sind dann halt auch so Infrarot quasi Messgeräte, die ja dann erkennen, ah, das ist jetzt der Kunststoff, den puste ich dahin und das ist der Kunststoff, den puste ich dahin. Aber wenn das alles zusammenhängt, also so dieses gerade ne, vom Joghurtbecher eben die Platine komplett abzuziehen oder eben auch diese Folien von den Trays komplett abzuziehen, das macht es, glaube ich, in der Sortieranlage noch einfacher, weil dann habe ich auch mehr Ausbeute. Wenn aber die ganzen Sachen, ne, die Becher noch schön zusammengestapelt und was auch immer, dann kriege ich das ja nicht mehr.
Aber ich denke, so sieht natürlich die natürlich. Realität aus und die Vorstellung, dass jeder zu Hause die Verpackungen in seine Einzelteile zerlegt.
Oder auch noch sauber macht, was man nicht unbedingt soll oder darf.
Ja, ja, ich glaube, das ist halt ziemlich aktuell, für mich betrachtet, glaube ich, ziemlich aus der Luft gegriffen. Also noch dazu.
Ja, genau. Naja. Und ich glaube, es ist auch für den Verbraucher oder für Verbraucherinnen schwierig, überhaupt nachzuvollziehen, was darf ich denn jetzt?
Genau. Und auch es wird immer schwieriger, irgendwas zu trennen, vor allem auch mit diesem, was so papierähnlich aussieht, dann.
Genau, du hast mir hier ja noch ein Beispiel mitgebracht. Ne? Gerade wir haben ja eben, weil das mit den Kunststoffen so ein bisschen ja die Stimmung verhagelt, also ich möchte keine Kunststoffe mehr benutzen, hat man eben dann ja so Alternativen, dass man sagt, okay, ich nehme dafür jetzt viel mehr Papier. Und aber das Papier hat halt den Nachteil, dass es eben nicht wasserdicht ist. Anders als jetzt so ein Becher aus PE oder aus Melaminformaldehydharz.
Das heißt, dann wird wieder eine Kunststofffolie übergezogen, damit ich diese Eigenschaften habe und schon habe ich wieder einen Verbundwerkstoff.
Richtig, genau.
Und ich weiß nicht, wo schmeiße ich das jetzt hin? Kommt das in Papiermehl oder kommt das in den gelben Sack?
Ja, klassischerweise kommt das in den Papiermüll, ins Altpapier, weil die, also wenn du so dünne Kunststoffschichten hast, das können sie in den Papierfabriken abtrennen.
Okay.
Aber je fettiger und je mehr Lebensmittelreste da dran sind, dann will man das natürlich im Papiermüll auch nicht mehr haben. Also das heißt, das
dreckige Pizzakarton sozusagen.
Genau. Also ich habe früher immer, wenn ich Vorträge gehalten habe, habe ich immer gesagt, die durchgesifften Pizzakartons gehören in den Restmüll, weil die Papierfabriken einfach mit diesem Fett im Papier Probleme haben, das dann wieder rauszulösen. Wir haben einen wässrigen Prozess in der Papierfabrik. Das Umweltbundesamt, habe ich jetzt Artikel gesehen, die sagen mittlerweile so, ja, auch ein bisschen durchgefettetes Papier ist in Ordnung. Die Fabriken kommen damit klar. So, man kann ruhig die, ich sag jetzt mal, ein bisschen Pizzakarton ins Altpapier geben. Aber es ist ja natürlich immer die Frage, was ist ein bisschen?
Was ist ein bisschen durchgefettet? Je nachdem, bei wem ich die Pizza geholt habe, mal mehr, mal weniger.
Genau. Also. Ja, und mittlerweile gibt es da schon auch Bestrebungen, dass man sagt, man möchte, also im Moment sind letztlich so Lebensmittel, also Materialien, wo Lebensmittelreste anhaften, eigentlich für die Herstellung von wieder Lebensmittelkontaktmaterialien gar nicht erlaubt, einfach aus so mikrobiologischen Gründen und Hygienegründen. Und das ist sicherlich was, wo man jetzt in Zukunft auch ein bisschen gucken wird, okay, was kann man da tun? Weil natürlich auch, wenn ich jetzt von den Kunststoffen wechsle auf Papier, das Papier muss irgendwo herkommen. Also wenn ich jetzt nicht gerade Recyclingpapier verwende, sondern halt für so einen Becher dann Frischfaser verwende, unsere Wälder auf dieser Welt sind endlich. Das heißt, ich kann ja auch nicht ewig Holz einschlagen. Und damit muss ich natürlich auch wieder zusehen, dass ich das Material wieder zurückbekomme in den Papierkreislauf, um dann aus diesen Materialien auch wieder, ne, ich kann ja dann irgendwelche Transportkartons oder irgendwas, es muss ja nicht zwingend ein Lebensmittelkontakt sein, sondern es kann ja auch ein anderes Material sein, aber das wieder herstelle, weil sonst verbrauchen wir einfach auch zu viel Holzfasern, was dann gar nicht geht.
Okay. Ich habe tatsächlich noch ein Thema, was mich selber auch, weil ich einfach keine Ahnung habe und es ist schön, dass ich da eine Expertin jetzt hier sitzen habe. Ich sehe immer wieder auch also das Label biologisch abbaubar. Ganz besonders beispielsweise auf solchen Kunststofftüten, die eigentlich in den Kompost sollen. Was hat es denn damit auf sich? Sind die biologisch abbaubar und ist kompostiert und alles gut?
Da wäre ja erstmal die Frage, was verstehst du unter biologisch abbaubar? Wenn du das
ja,
so hörst.
Dass das halt irgendwie mit natürlichen Prozessen, wie man halt einen Kompost betreibt, sich zersetzt.
Genau, da wären wir in der Definition für Garten kompostierbar.
Okay, also auf den Kunststoffen steht aber biologisch abbaubar. Das heißt, okay, irgendwie mit irgendwelchen biologischen Methoden kriege ich das schon klein, aber genau. Die haben wahrscheinlich nichts mit den Bedingungen gemein, die halt um so einen Kompost quasi.
Genau, richtig. Wir unterscheiden diese beiden Begriffe. Das sind quasi Normen, die da drauf abziehen. Also biologisch abbaubar bedeutet, dass ich in einer industriellen Kompostieranlage bei 60 Grad Celsius innerhalb von 3 Monaten diese Materialien zu 90% abgebaut habe. Also 10% Rest darf übrig bleiben. Und aber ich brauche eben 60 Grad Celsius. Das heißt, würde ich ein als biologisch abbaubar gelabeltes Material in den Gartenkompost tun.
Dann bleibt die Tüte einfach da so liegen.
Richtig, da passiert unter Umständen nichts, weil ich gar nicht diese Bedingungen habe, wie sie in einer industriellen Anlage, ne, mit diesen hohen Temperaturen und so weiter funktionieren. Das heißt, für gartenkompostierbar wird bei 30 oder 25 plus minus 5 Grad getestet und dort innerhalb von 6 Monaten muss dann das Material abgebaut werden. Das heißt, ich habe andere Bedingungen und kann dann je nachdem, ob es halt biologisch abbaubar erfüllt, biologisch abbaubar draufschreiben oder gartenkompostierbar, wenn es eben die Gartenkompostierbarkeit hat. Wobei aber das auch so ein zweischneidiges Schwert ist, denn wir haben nicht immer diese Bedingungen. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel jetzt hier von der Stadt Stuttgart, die Müllordnung oder ne, jede Kommune hat seine eigene Abfallsatzung und dementsprechend werden diese Kompostieranlagen betrieben. Das heißt zum Beispiel hier in Stuttgart ist es so, dass wahrscheinlich diese Umsetzungszyklen, ne, die haben so verschiedene, jede Woche wird der Haufen einmal umgesetzt und dann wird es weiter. Das heißt, das Produkt muss schon in 8 Wochen fertig sein.
Ja, das stimmt. In Stuttgart sind nämlich diese Tüten gar nicht erlaubt,
genau.
Im Bioabfall tatsächlich.
Richtig.
Aus diesem Grund vermutlich, weil
genau.
Auch die Recycling oder die Kompostieranlage es gar nicht hinbekommt, diesen Kunststoff abzubauen.
Genau. Und auch eben dieses Problem, dass unter Umständen die Kompostieranlage gar nicht unterscheiden kann zwischen biologisch abbaubarem Kunststoff und nicht biologisch abbaubarem Kunststoff. Die Leute schmeißen ja unter Umständen auch Tüten rein, die gar nicht biologisch abbaubar sind. Und dann wird das sowieso aussortiert oder muss aussortiert werden, sodass das gar keinen Unterschied macht. Aber eben auch diese Zeiten, also dass ich eben dann am Ende meines Prozesses, ich möchte ja auch irgendwie ökonomisch wirtschaften und dann nicht nochmal 4 Wochen dran setzen, bis dann die letzte Tüte auch abgebaut ist. Und so hat das, ne, der eine Landkreis, da darfst du es reinschmeißen, im anderen Landkreis darfst du es nicht reinschmeißen, weil eben das aufgrund der, je nachdem wie die Kompostieranlage geführt wird, funktioniert oder eben nicht funktioniert.
Okay, also ich sehe schon, das Thema Recycling, Kunststoff und auch nachhaltige Gedanken zum Kunststoff ist wahnsinnig komplex und vermutlich auch einfach nicht so schnell lösbar. Also so eine einfache Lösung, vermutlich, korrigier mich, wird es nicht geben.
Nee, es ist halt gerade mit diesen Auslobungen, ne, gartenkompostierbar ist ja auch schön gemeint, aber also ich wohne in einer Stadtwohnung, ich habe noch nicht mal einen Hinterhof. Geschweige denn, wo soll ich einen Gartenkompost hinstellen? Also das heißt, diese Auslobung gartenkompostierbar sollte natürlich auch in irgendeiner Weise damit verknüpft sein, was mache ich denn als Alternative? Ne? Dann gibt es mittlerweile Hersteller, die schreiben eben drauf, alternativ in den gelben Sack zur Entsorgung oder alternativ in die Restmülltonne zur Entsorgung. Das ist zumindest für den Verbraucher ja nochmal okay, ich weiß, was ich dann tun kann, aber unter Umständen steht das halt nicht drauf. Und dann ist so ein bisschen so, ja, wo schmeiße ich es denn jetzt hin? Weil wenn Garten kompostierbar ist, dann ist ja die logische Folge, ich gebe das dann vielleicht in die braune Tonne, also in die Biotonne. Ja. Aber dort soll es ja auch nicht hin, weil die gar nicht in dem Prozess das irgendwie gebrauchen können. Genau, und das macht es halt tatsächlich schwierig. Und das Thema, was man ja mit der Gartenkompostierung eigentlich wollte, ist ja zu zeigen, okay, passt auf, wenn mein Produkt in die Umwelt gelangt, dann wird es wieder abgebaut.
Das heißt, es ist nicht so schlimm, es wenn ich es einfach irgendwo hinschmeiße.
Aber dem ist de facto nicht so.
Oder? Genau, richtig, weil letztlich auch Gartenkompostierung und biologisch abbaubar sind eben nach Normen genormte Prozesse. Das heißt, das Produkt, was vielleicht jetzt ein biologisch abbaubar Label unter Industriebedingungen bekommen hat, wenn ich das jetzt in den Wald schmeiße, dann braucht das vielleicht Jahre, Jahrzehnte, bis es auch dort abgebaut ist. Vielleicht nicht so, nicht 500 Jahre wie es Polyethylen, aber halt vielleicht trotzdem 50 oder 70 Jahre. Und wenn die Produkte, also wir haben ja gerade dieses Thema mit der Vermüllung der Meere. Wenn ich jetzt so ein gartenkompostierbares Produkt aber ins Meer gebe, weiß ich auch nicht, ob das dort abgebaut wird, weil ja die Enzyme vielleicht dort gar nicht vorhanden sind. Die Temperaturen sind ganz andere, ne? Die Bedingungen im Salzwasser sind ganz andere. Das heißt, das sind halt tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten. Und das Umweltbundesamt zum Beispiel sagt auch oder kommt zu dem Schluss zu dem Thema biologisch abbaubar und Gartenkompostierung, dass das der am wenigsten nachhaltigste Entsorgungsweg ist. Weil letztlich auf dem Kompost was passiert. Also ich zersetze das Ganze, es entsteht Wärme bei der Zersetzung, aber die Wärme geht in die Atmosphäre. Wenn ich jetzt das aussortiere aus dem gelben Sack und dann vielleicht da noch einen Prozentteil habe, den ich dann wieder verbrenne, kann ich daraus wenigstens Strom gewinnen oder Wärme gewinnen, ne, der dann uns wieder zugutekommt. Also so ein bisschen, ja, ist es so
ja.
Drumherum.
Alles hat irgendwie zwei Seiten, gell? So,
ja.
Und wie ich schon gemeint habe, einfach ist vermutlich nichts. Und in dem Zusammenhang gibt es wahrscheinlich noch viel Raum für Verbesserungen. Ja, ich denke auch, das war extrem spannend, Lydia. Wir sind nur rumgekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ein bisschen klarer
ist jetzt geworden. Das Schmankel habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Wollen wir das noch kurz
mit reinnehmen? Ich glaube, es ist ein Einwegteller aus Laubblättern.
Genau. Also das, was ja eigentlich man, ne, was man zugute halten muss, ist ja hier eine Idee, wo man sagt, okay, ich nehme wirklich Pflanzenteile, Pflanzenblätter, die ich dann hier mit Fäden zusammen nähe und das Ganze dann letztlich auch wirklich als, also da ist kein Kunststoff jetzt hier drin, das muss man ja wirklich dem zugute halten. Wir hatten damals das Produkt auf dem Tisch und haben uns halt als Bedarfsgegenständelabor dann gefragt, naja, okay, wir haben jetzt hier halt keinen Kunststoff, was machen wir denn jetzt damit in der Untersuchung, weil wir wissen jetzt gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Dann haben wir das unseren netten Kollegen in den Pestiziden gegeben.
Das habe ich damals dann untersucht von Seiten der Pestizide aus. Und wenn ich da einhaken darf, ja, wir haben da extrem hohe Gehalte an DDT gefunden. Manche werden den Stoff noch kennen. Das ist ein Pflanzenschutzmittel, das gegen Insekten wirkt. Sehr, sehr potent, aber auch leider sehr, sehr persistent. Also in der Umwelt, das heißt, es baut auch in der Umwelt nicht ab, hat wirklich nachteilige Eigenschaften auf die Umwelt und auch auf den menschlichen Körper. Und das haben wir damals in sehr, sehr hohen Mengen auf diesen Blatttellern dann gefunden, ja.
Genau, weil diese Palmblätter eben aus einem Malaria-Gebiet kamen, wo eben, ich meine, korrigiert mich, für Malaria-Gebiete das durchaus noch in manchen Regionen zugelassen ist zur Anwendung.
Im Notfall schon richtig, ja.
In Deutschland aber schon.
Nein, also das DDT ist schon wirklich sehr, sehr lange verboten, in Europa auch, und es soll eigentlich aufgrund dieser Eigenschaften, dass es in der Umwelt nicht abbaut und so negative Auswirkungen hat, eigentlich auch nicht mehr eingesetzt werden.
Ja, genau. Sodass man eben dann hier letztlich auch ein Produkt hatte, was gut gemeint war, aber eben aufgrund dieser Befunde dann auch wieder nicht in Ordnung. Genau, und das ist so ein bisschen die Quintessenz. Ja, am Ende das, was ich mitgeben kann, also Mehrweg vor Einweg, also versucht letztlich Produkte zu finden, die ihr einfach über lange Zeit benutzen könnt und sich so ein bisschen zu reflektieren, brauche ich jetzt unbedingt den Einweg-Coffee-to-go-Becher oder kann ich jetzt irgendwie auch zu Hause meinen Kaffee trinken, bevor ich losfahre oder was auch immer. Genau.
Danke, das sind gute Worte, ja.
Genau, danke für das tolle Schlussstatement und für die tolle Folge.
Danke euch. Hat Spaß gemacht.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.